Guten Morgen zusammen, herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst. Heute ein relativ normaler Gottesdienst nach dem Festgottesdienst am letzten Sonntag. Und im kommenden Sonntag ist die Verabschiedung aus dem biblischen Unterricht einer Gruppe. Das wird auch wieder ein besonderer Ablauf sein. Heute geht es darum zu hören, auf Gottes Stimme zu hören. Fällt uns vielleicht nicht immer so leicht, ihn zu hören. Sind schon Bücher darüber geschrieben worden. Aber wir müssen ja nicht immer nur hören, sondern manchmal reicht es auch zu lesen. Denn wir haben ja sein Wort und darin hat er uns seinen Willen kundgetan. Ich bin gespannt, wie wir dem nachspüren werden heute in der Predigt, die durch ein Anspiel eingeleitet wird. Als erstes wollen wir singen aus meines Herzens Grunde, die Strophen 1 bis 4. Bitte dazu aufzustehen, wenn das möglich ist. Ewiger Gott und himmlischer Vater, danke, dass wir uns hier in aller Freiheit versammeln dürfen, um auf dich und dein Wort zu hören. Danke, dass du auch heute zu uns sprichst. Dazu bitten wir, dass du uns die Herzen öffnest, dass du wirklich unsere Herzen erreichst und dass es nicht nur an uns vorbeigeht. Danke, dass du ein Wort für jeden von uns hast, dass deine frohe Botschaft nicht veraltet ist, nicht dem Zeitgeist unterworfen ist, sondern ewig gültig. Und wir danken dir für jeden, der das erkannt hat und mit dir, Herr Jesus, den Weg geht. Wir bitten dich für die Kinder im Kindergottesdienst, dass du ihnen dort begegnest, dass du die Mitarbeiter mit allem ausrüstest, was sie brauchen, um die Herzen der Kinder auch dort mit deiner frohen Botschaft zu erreichen. Sei du bei allen, die heute nicht dabei sein können, weil sie zu schwach oder krank sind. Stärke sie und richte sie auf und ja, sei du ihnen nahe. So bitten wir um deinen Segen auf diesem Gottesdienst und dass du uns durch diesen Gottesdienst leitest. Amen. Jetzt gibt es eine Begrüßung und einen Abschied.
Ja, verheißungsvolles Blau, das hier steht, das deutet auf die Aufnahme hin, die wir heute euch zwei neue Geschwister vorstellen wollen, das Ehepaar Masur. Ich bitte euch schon mal nach vorn zu kommen, weiß gerade nicht, wo ihr sitzt, da. Okay, Tochter, komm mit, super. Grüß dich, kommt mal hier hoch. Guten Morgen. 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 Wenn du magst, kannst du dich auch wieder setzen von mir aus. Das ist ja auch stressig hier. Ja, ich habe so den Eindruck, das ist ein bisschen schwer, hier oben zu stehen. Ne? So vor den vielen Menschen stellen wir uns vielleicht ein bisschen vor dich. Und es kommen noch zwei weitere dazu, nämlich der Rolf und die Barbara. Und die bitte ich auch mal nach vorn zu kommen. Weiß gerade. Ach, da sitzt er. Alles klar. Grüß dich, Barbara. Ich stelle mich mal in die Mitte. Ja, fangen wir mit euch beiden an, weil ihr werdet, das heißt Rolf, kennt ihr, gehört schon lange zu unserer Gemeinde dazu, hat im Kinderbereich viel mitgearbeitet, in der Missionsarbeit unserer Gemeinde mitgeholfen und Musik gemacht für uns. Ja, und vor 3 Jahren, ihr erinnert euch vielleicht, 3 Jahre, was war da? Hochzeit war da. Die beiden haben geheiratet, das ist die Barbara, die zur Josua-Gemeinde gehört. Und jetzt haben die beiden sich beschlossen, gemeinsam in die Josua-Gemeinde zu gehen. Ich finde, das ist ein guter Entschluss, weil ich glaube, Paare sollten gemeinsam eine geistliche Heimat haben, gemeinsam quasi am selben Tisch sitzen und auch im selben Gottesdienst. Ja, das ist sehr schön, dass ihr euch dazu entschließen konntet. Ich glaube, das ist eine gute Entscheidung. Und wir wollen dir einfach, Rolf, ganz herzlich Danke sagen für alles, was du hier getan hast. Dich heute hier verabschieden und wünschen euch einfach weiter alles Gute in der Josua-Gemeinde. Ihr beide habt eine missionarische Gabe, werdet sie dort leben. Auch du bist in vielen Bereichen dort schon aktive Mitarbeiterin. Und deswegen ist ja das Kapital, das Gott in euch gesetzt hat und investiert mit seinen Gaben, nicht verloren. Es wird nur an anderer Stelle gelebt und ausgeübt. Ja, möchtest du vielleicht noch was sagen?
Dann gebe ich dir das Mikro. Ja, also ich wollte mich auch erstmal also als so bedanken bei der Gemeinde, weil ich ja hier schon seit 15 Jahren jetzt ungefähr also bei euch bin, ne? Also vielleicht länger wie so, also manche, und seit 10 Jahren also Mitglied und habe 7 Jahre also bei den Kindern mitgearbeitet, also den Lobpreis da gestaltet und so weiter, und ja, war in diversen Hauskreisen gewesen, konnte auch da also mitarbeiten, und es war eine sehr gute Zeit, also ich konnte viel lernen, ich konnte viel geben, und aber ich denke, das Leben mit Jesus, das ist nie Stillstand, es ist immer Wachstum und es geht weiter, ne? Also entweder, es gibt ja dieses Sprichwort, entweder Stillstand oder also Stillstand ist Rückgang, und ich denke, so geht es jetzt weiter, ja, und möchte ich euch erstmal ganz herzlich danken, und ja, und meine Frau ist da halt schon Mitarbeiterin da in der Josua-Kirche, und ja, und jetzt haben wir da auch einen Dienst, so dass wir, ich habe das mal vor einem halben Jahr, glaube ich, ungefähr erzählt, dass wir da in die Fußgängerzone gehen, schon seit 2 Jahren, also wer da mal zukommen möchte, ist halt herzlich eingeladen, und zwar jeden Samstag direkt am Bahnhof, Treppe hoch, da könnt ihr uns dann sehen, ne? Und wir sprechen mit den Dortmunder halt über Jesus, und wir haben festgestellt, es gibt viele, die Jesus noch gar nicht so richtig kennen, ne? Also ihr seid herzlich eingeladen, wir sind ja alles eine große Familie. Ja, möchte ich mich einfach bedanken und euch Gottes Segen wünschen. Tschüss.
Ja, und wer die beiden eher nochmal sehen will, der kann sich auch bei Ihnen finden. Ihr habt eine neue Praxis gegründet für Physiotherapie in Wickede, habt euch selbstständig gemacht. Und wer sich also mal heilenden Händen aussetzen möchte, der kann da gerne zu euch hingehen und euch wiedersehen. Auch dazu Gottes Segen. Und ich möchte an der Stelle für euch beten. Lieber Herr Jesus Christus, lieber Vater im Himmel, wir danken dir ganz herzlich, was du uns mit Rolf gegeben hast in dieser Zeit hier in der Gemeinde. 15 Jahre sind eine lange Zeit, wir haben viel miteinander erlebt. Wir sind durch Höhen gegangen und durch Tiefen. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du den Rolf in unserer Mitte gesegnet hast und dass du ihm diese Gabe gegeben hast, auch Menschen das Evangelium zu bezeugen. Wir danken dir sehr für die Ehe mit Barbara und dass sie jetzt in die Josua-Gemeinde beide gehen. Das ist auch dein Weg für sie. Herr, segne du den Rolf und die Barbara und hab Dank, dass du mit ihnen bist und wir weiter in dir verbunden sind. Amen. Ja, und jetzt kommt die Aufnahme. Ihr lieben beiden Eltern, werdet aufgenommen, also Thilo und Stefanie. Und ich habe für euch ein Bibelwort aus dem Johannesevangelium, Kapitel 13. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, heißt es da, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Amen, ich versichere euch, ein Diener ist nicht größer als sein Herr und ein Bote nicht größer als sein Auftraggeber. Jesus hat uns ein Beispiel gegeben, das Beispiel der Liebe, des Miteinandergehens, und wir freuen uns, dass ihr bei uns hier in der Gemeinde angekommen seid. Ihr seid eine Überweisung aus der FEG Unna und deswegen gestalten wir das auch hier einmal in diesem Rahmen, nicht innerhalb einer Abendmahlfeier. Amen, ich versichere euch, sagt Jesus, ein Diener ist nicht größer als sein Herr. Das ist für uns ein Gebot, nämlich, dass wir uns selber einfügen, an jeder an seinem Platz, und dass wir gemeinsam wissen, es gibt einen Chef und das ist gut so und wir sind es nicht. Und dieser Christus, das ist unser Auftraggeber und wir freuen uns einfach sehr, dass ihr Jesus nachfolgt, dass ihr ihn lieb habt, dass ihr gemeinsam das als Familie tut, dass Gott euch auch Familie geschenkt hat. Das sind alles Segenshandlungen über eurem gemeinsamen Leben. Und insofern will ich jetzt auch für euch herzlich beten. Lieber Vater im Himmel, lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir ganz herzlich, dass wir immer wieder Geschwister in die Gemeinde aufnehmen dürfen. Und Thilo und Stefanie hast du uns gesandt, zu uns gebracht aus der FEG Unna. Herr, und wir bitten dich, dass diese Zeit hier bei uns für sie eine gesegnete ist. Wir bitten dich für ihre Tochter, und dass sie es auch schön hat im Kindergottesdienst, dass sie Freunde hier findet und Freundinnen, dass sie dir weiter begegnen als ganze Familie und hineinwachsen immer tiefer in dich, den Christus. Wir bitten dich, Herr, dass wir Anteil haben dürfen an den Gaben von Thilo und Stefanie, und wir bitten dich, dass es für sie und uns ein Ort ist, indem wir gemeinsam dir folgen, gemeinsam gehen, wie es unsere Kräfte und unsere Befähigungen zulassen. So segne du die beiden und segne unsere weitere Gemeinschaft. Amen. Das ist eure Aufnahme. Ach so, eure. Hier.
Ich lese uns jetzt den Predigttext. Er steht im Lukasevangelium im Kapitel 16. Es war einmal ein reicher Mann, ein Gleichnis, was Jesus erzählt. Ein reicher Mann, der immer die teuerste Kleidung trug und Tag für Tag im Luxus lebte. Vor seinem Haustor lag ein Armer, der hieß Lazarus. Sein Körper war ganz mit Geschwüren bedeckt. Er wartete darauf, dass von den Mahlzeiten des Reichen ein paar kümmerliche Reste für ihn abfielen. Er konnte sich nicht einmal gegen die Hunde wehren, die seine Wunden beleckten. Der Arme starb und die Engel trugen ihn an den Ort, wo das ewige Freudenmahl gefeiert wird. Dort erhielt er den Ehrenplatz an der Seite Abrahams. Auch der Reiche starb und wurde begraben. In der Totenwelt litt er große Qualen. Als er aufblickte, sah er in weiter Ferne Abraham und Lazarus auf dem Platz neben ihm. Da rief er laut: Vater Abraham, hab Erbarmen mit mir, schick mir doch Lazarus. Er soll seine Fingerspitze ins Wasser tauchen und meine Zunge ein wenig kühlen, denn das Feuer hier brennt entsetzlich. Aber Abraham sagte: Mein Sohn, denk daran, dass du schon zu Lebzeiten das dir zugemessene Glück erhalten hast, Lazarus aber nur Unglück. Dafür kann er sich nun hier freuen, während du Qualen leidest. Außerdem liegt zwischen uns und euch ein riesiger Graben. Selbst wenn jemand wollte, könnte er nicht zu euch kommen, genauso wie keiner von dort zu uns gelangen kann. Da bat der reiche Mann: Vater Abraham, dann schick Lazarus doch wenigstens in mein Elternhaus. Ich habe noch 5 Brüder. Er soll sie warnen, damit sie nicht auch an diesen schrecklichen Ort kommen. Doch Abraham sagte: Deine Brüder haben das Gesetz Moses und die Weisungen der Propheten. Sie brauchen nur darauf zu hören. Der Reiche erwiderte: Vater Abraham, das genügt nicht. Aber wenn einer von den Toten zu ihnen käme, dann würden sie ihr Leben ändern. Abraham sagte: Wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, dann lassen sie sich auch nicht überzeugen, wenn jemand vom Tod aufsteht. Um mal eben auf den letzten Sonntag zurückzukommen: Wir hatten eine Kollekte hier für die Gemeinde, die erreichte 1.041,25 €. Das ist ein Spitzenergebnis, wie Frank Lustmann auch meint. Ich glaube, das haben wir seit der Saaleinweihung vor mehr als 10 Jahren nicht mehr erreicht. Das war ein tolles Ergebnis. Und wir kommen jetzt auch zur Kollekte. Das zur Motivation, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Ich möchte dafür beten. Himmlischer Vater, du bist der Geber unserer guten Gaben, und wenn wir etwas davon abgeben, dann geben wir im Grunde von dem ab, was du uns schon gegeben hast. Danke für den Wohlstand, die zumindest die meisten von uns haben, und gib uns die Freiheit, loszulassen von dem, was wir von dir empfangen haben. Lass es zu deiner Ehre geschehen, was damit geschieht. Amen. Und während der Kollekte singen wir das Lied »Mir ist Erbarmung widerfahren«. Thank you.
lieber Gott. Mein Leben ist voller Hektik und Unruhe. Irgendwie weiß ich nicht, wohin mich mein Weg führen soll. Ich bin eigentlich unzufrieden mit meiner Situation. Kannst du mir nicht helfen? Ich würde gern nach deinem Willen leben, aber ich weiß nicht wie. Bitte rede mit mir oder gib mir ein Zeichen, was dein Wille ist und wie ich mein Leben einen Sinn geben kann. Ja, hier ist der Klaus. Was? Der Kurs fällt auf 40?
Eine kleine Spende für die Obdachlosen. Eine kleine Spende.
Ach, nein. Also wir müssen umdisponieren. Die Lagerkosten sind so viel zu hoch, ja? Das kann doch nicht so schwer sein. Ja, sag dich doch gerade. Ja, ich melde mich gleich. Hi.
Hey Klaus, könntest du mir am Samstag beim Umzug helfen? Das ist wirklich viel zu tun. Ich wäre dir echt dankbar.
Ja, also tut mir leid, es ist keine Zeit. Die Arbeit macht sich nicht von allein. Du weißt ja, wie das ist, ne? 30? Schnell verkaufen, ja. Oh, können Sie denn nichts allein entscheiden? Ach, das gibt's doch gar nicht. Ja, das gehört nun mal zum Spiel, ja? Sag dich doch gerade. Ich melde mich gleich.
Hallo, Schatz.
Ach, Schatz. Ich glaube, du brauchst mal wieder dringend eine Auszeit. Du arbeitest einfach viel zu viel. Warum fahren wir nicht für ein verlängertes Wochenende irgendwo hin? Zum Entspannen.
Entspannen? Also, jetzt spinnst du wirklich, ja? Das kann ich, wenn ich Rentner bin. Ja, Frau Schneider, ja, gehen Sie sofort zum Kiosk und holen Sie mir ein Sandwich, ja? Das muss reichen.
Entschuldigung.
Ja, ich kann nicht zeigen, Amina. Ja, wo bleibt der jetzt? Ja, Müller, ja, wo bleiben die Quartalzahlen? Sie unfähiger Depp, schicken Sie sie mir sofort per E-Mail, ja? Sonst sind Sie gefeuert.
Entschleunigen Sie Ihr Leben und kommen Sie mal zum Abendgottesdienst. Thema heute: Wie gebe ich Gott einen Platz in mein Leben?
Ach Gott, ich bete jeden Tag zu dir und bitte dich um deine Hilfe, um dein Wort, einen Fingerzeig oder eine Weisung von dir. Aber du redest nicht mit mir. Warum?
Armer Kerl, warum redet Gott nicht mit ihm? Ich will deinen Willen erkennen, lass dich hören, sagt er. Weißt du, was Gott von dir will? Hast du für dich den Sinn deines Lebens und den Sinn deines Tuns erkannt? Ich glaube, in dieser Anspielszene können wir uns sehr gut wiederfinden, dass wir Gott suchen, dass wir es auch ernst meinen, aber irgendwie das Leben ist verwurstelt. So viel anderes, das da hineinströmt. Rede Gott, ich will hören, was du sagst.
Worauf willst du hören? Worauf willst du dich ausrichten, um Gottes Reden zu verstehen? Was gibt dem Glauben, was gibt dem Leben Sinn? In dem Gleichnis, das wir eben von Jesus hörten, fällt die Namensnennung auf. Das ist zunächst mal unauffällig, weil irgendwie, okay, der hat also einen Namen, dieser Lazarus, aber das ist etwas für Gleichnisse, die Jesus erzählt, völlig Untypisches. Normalerweise fallen da keine Namen. Aber für dieses Gleichnis ist das bedeutsam, denn Gott hilft, lautet dieser Name übersetzt. Und das ist das, worauf der Lazarus wartet. Er wartet auf die Hilfe, wie die Frau da mit ihrem Kinderwagen. Können Sie mir mal helfen, gerade anfassen? Ich weiß nicht, ob ihr Straßenbahn fahrt, ich gönne mir das dann und wann. Und wenn sie dann kommt, ist das oftmals die Situation, wer so einen Wagen schiebt und fährt mit den alten Bahnen, das Klassische ist immer, sie schieben rein und kommen nicht rein, weil sie den falschen Eingang benutzen. Da steht ja immer die Stange in der Mitte und rechts ist schmal und links ist der breite Weg. Und die meisten versuchen es am schmalen Ende. Die kommen nicht rein und dann braucht es einen, der mal aufsteht und sagt, nochmal raus mit dem Wagen, diesen Eingang nehmen wir. Ist es so einfach, den Willen Gottes zu tun? Ist es so einfach zu hören? Gib mir ein Zeichen, sagt er, irgendeinen Hinweis. Lazarus in diesem Gleichnis ist der, der auf die Hilfe Gottes hofft. Und wer bringt diese Hilfe? Der Reiche im Gleichnis Jesu bringt sie nicht. Der Reiche in dem Gleichnis Jesu ist ein Lebemann, ein Genussmensch, ein gut gekleideter Herr. Einer, den die, die nicht mit ihm trinken und feiern und nicht seine Geschäfte mit ihm abwickeln, nicht die Spur interessieren. Jesus schildert uns das Bild eines Menschen, der durch und durch materialistisch eingestellt ist. Wie stehen die Kurse? Halten, verkaufen. Ach, was für eine Panik. Nimm vom Leben mit, was es dir bietet. Jeder muss selbst sehen, wie er klarkommt. Ich habe dafür keine Zeit. Der Reiche im Gleichnis Jesu ist der Gedankenlose, ist der gleichgültige Typ eines Wohlstandsmenschen, vielleicht auch der überforderte Typus eines Wohlstandsmenschen. So viel Geld ist zu verdienen und so viel Ruhm zu gewinnen und so viel Arbeit zu tun, da bleibt das Hören auf der Strecke. Die Notleidenden, die Unterdrückten gehen den Reichen nichts an. Sie sind weit weg von seinem Herzen jedenfalls, von seinem Gewissen. Und das, obwohl Lazarus direkt vor seiner Haustüre liegt. Aber der Reiche, den Jesus uns hier vor Augen führt, wiederum ist kein Gewaltmensch. Wir können also nicht sagen, na boy, das ist echt ein ätzender Typ. Ich fand den da im schwarzen Anzug ganz sympathisch eigentlich. Ist doch ein netter Kerl. Ein Kerl wie du und ich. Wir können uns das gleich auch im Kleid vorstellen. Eine Frau wie du und nicht ich. Also kein Gewaltmensch. Er jagt den Lazarus nicht fort, der Reiche. Er schlägt ihn nicht. Er weist ihn nicht weg von seiner Tür. Stell mir vor, jeden Tag liegt vor deiner Tür so ein Bettler. Sitzt da auf deinem Treppensims mit der Flasche in der Hand. Ich finde, das ist schon ziemlich viel, was der macht. Der jagt ihn nicht fort. Er lässt ihn da sitzen und er kümmert sich nicht weiter darum. Er nimmt keine Notiz von diesem Lazarus, ist ja auch viel unterwegs. Und die Frau, die da mal Auszeit fordert, na Schatz, das ist ja echt, Mensch. Ja, Frauen sind, was soll man sagen? Geht nicht, keine Zeit. Auch dieses könnte doch echt nett werden mit den beiden. Stell dir mir so vor, so ein Wochenende zusammen. Ja, nee, ist nicht. Auch das Schöne entfällt, die Brotfladen im Gleichnis Jesu, die man den Reichen, die Reichen in den reichen Häusern einfach benutzte, um sich die Hände vom fettigen Essen abzuwischen. Man hatte keine Servietten, sondern man nahm Brotfladen, wischte das Fett davon ab und das warf man weg. Aber er hätte doch wenigstens diese fettigen Brotfladen dem Lazarus geben können. Dann hätte er was zu essen gehabt. Aber darauf kommt er auch nicht. Sie nach draußen zu bringen, das wäre dem Lazarus schon eine Hilfe gewesen. Aber daran denkt er nicht. Und deswegen wird, so erzählt es Jesu in diesem Gleichnis, dem Reichen der Stuhl vor die Tür gesetzt. Aber nicht nur vor die Tür seines Lebens, sondern vor die Himmelstür gesetzt. Das Gleichnis Jesu erzählt uns also eine ganz weit verbreitete menschliche Verhaltensweise. Nur wenige sind ja bereit, sich aktiv der Gewalt zuzuwenden, Hass zu verbreiten. Irgendetwas hindert die allermeisten Menschen vor offener, brutaler Gewaltanwendung. Sowas tun wir nicht. Wir werfen keine Brandsätze in irgendwelche Asylantenheime. Wir schreien Ausländern nicht irgendwelche feindlichen Parolen hinterher. Wir töten nicht, wir randalieren nicht und im Fußballstadion sind wir meist auch ordentlich. Nur relativ wenige Menschen sind es, die so weit gehen, dass sie aktiv aggressiv werden. Die Mehrzahl ist die Masse der Unbeteiligten. Und was da vor ihrer Haustür abgeht, interessiert sie letztlich nicht. Jesus schildert den Reichen in seinem Gleichnis auffallend zurückhaltend. Offensichtlich sollen wir uns das Bild von diesem Mann nicht allzu düster malen, damit wir dann nicht sagen, naja, so ein Typ bin ich ja nicht. Also dieses Gleichnis nett erzählt, echt, aber doch nicht das Gleichnis passend für mich. Jesus schildert diesen Reichen nicht außerordentlich unsympathisch oder gar aggressiv. Denn dadurch rückte er das, was zu sagen ist, zu weit weg von uns und wir könnten uns beruhigt zurücklegen. Für das jüdisch-religiöse Vergeltungsdenken der damaligen Zeit war Lazarus der von Gott Bestrafte. Das war ohnehin ausgemacht. Wer so endet, mit dem kann es nicht gut stehen um seine Gottesbeziehung. Über sein Woher und Wohin, über das Weshalb und Wieso musste man nicht mehr lange nachdenken. Und damit ließ sich gut leben und auch gleichgültig leben. Jesus setzt mit seinem Gleichnis die Dinge in ein anderes Licht. Er sagt den Schriftgelehrten, die ihm zuhören, die Dinge liegen ganz anders, als ihr euch das vorstellt. Abrahams Schoß. Das ist das Symbol des Ehrenplatzes, den sie für sich bei Gott reserviert sahen. Das höchste Ziel allen frommen Lebens und aller religiöser Hoffnung und allen religiösen Anstands sitzen auf Abrahams Schoß. Jesus stellt den Schriftgelehrten ihren Ehrenplatz, diesen Ehrenplatz, auf dem sie sich in Gedanken schon sitzen sehen. Jesus stellt ihnen diesen Stuhl vor die Himmelstür. Diesen Platz, sagt Jesus, nimmt statt euch Lazarus ein. Wer nichts von der Liebe zum Nächsten weiß, so verdeutlicht Jesus mit diesem Gleichnis, der erkennt vielleicht zu spät den Ernst der Lage. Der Reiche erkennt den Ernst der Lage in der Hölle. Aber so denkt er, noch ist Hoffnung. Jesu Gleichnis verdeutlicht, das ist ein Irrtum. Jetzt ist Jesus mit seinem Gleichnis am entscheidenden Punkt. Nichts hilft, sagt er, wenn die Frucht des Lebens mit Gott fehlt. Dann ist alle Frömmigkeitsübung vergebens. Wenn die Frucht des Lebens mit Gott fehlt, wenn die Liebe zum Nächsten ausbleibt, dann ist auch der Umkehrruf, der Hilfeschrei zu spät gesandt. Gottlosigkeit ist nicht die Ablehnung Gottes der Form nach, sondern gottlos ist, wer nichts von der Liebe weiß, die dem anderen gilt. Und diese Haltung findet ihre Strafe, fürchtet sich Jesus nicht zu sagen. Wir fürchten uns das schon eher zu sagen. Also Hölle, Und kein Zurück passt überhaupt nicht. Es gibt immer einen Weg, nicht? Jesus scheut sich nicht zu sagen, nein, es gibt einen Ort, da gibt es kein Zurück. Und wer nichts von der Liebe zum Nächsten weiß, der kommt an diesen Ort. Das Thema, um das es geht, ist also aktive Lieblosigkeit, die sich passiv verhält. Aktive Lieblosigkeit, irgendwie ein bisschen paradox, gefiel mir aber trotzdem gut. Lieblos sein, okay, aber das ist nicht einfach Passivität, sondern weil wir so viel sehen, wo Hilfe notwendig wäre, sind wir durchaus aktiv in der Ablehnung. Das haben wir eben in diesem Anspiel gesehen. Keine Zeit, jetzt nicht, bloß nicht. Nein, habe ich gar nicht gesehen. Aktive Lieblosigkeit, die sich passiv verhält. Frömmigkeit, wie Jesus sie meint, ist das Gott und dem Nächsten zugewandte Herz. Gott und dem Nächsten zugewandte Herz, das ist Frömmigkeit. Und wer nichts von der Liebe zum Nächsten weiß, für den gibt es eben ein zu spät. Das Gleichnis Jesu findet seinen Höhepunkt, wo der Reiche im Totenreich seine Schuld dann eingesteht. Doch jetzt ist es zu spät. Weshalb Jesus auf dieses zu spät in seiner Verkündigung nicht verzichtet, wird uns in diesem Gleichnis nicht deutlich gemacht. Jesus geht es nicht darum, Panik zu verbreiten, Angst zu schüren und dergleichen. Der Reiche bittet für seine Brüder. Der Reiche bittet also in der Hölle für die Lebenden, und das sind wir. Und das ist der Zielpunkt. Du bist gefragt, wir die Lebenden, jetzt ist die Zeit. Jetzt treffen wir Entscheidungen. Jetzt geht's darum, Frömmigkeit zu leben, in Abhängigkeit von Gott und in Liebe zu Menschen. Das Gleichnis leitet uns nicht an, irgendwelche Fantasien über die Hölle auszuschmücken, zu denken, meine Herrschaften, wie werden da wohl die Betten sein? Oder wie sehen die Stühle im Himmel aus? Der Reiche bittet für seine Brüder, Fegefeuer und Höllenqual, das alles überzeugt keinen Menschen, zum Glauben zu kommen. Und das überzeugt auch keinen Menschen, den Geboten Jesu nachzukommen und Gottes. Angst vor der Hölle ist eben noch nicht Glaube, wie Jesus und das Evangelium es meinen. Angst vor der Hölle ist noch nicht Glaube, wie es das Evangelium meint. Die Hölle zu fürchten oder Gott zu lieben, ist ein Unterschied. Für die Brüder, für die Lebenden, für uns wird das Gleichnis also erzählt. Denn in jedem Augenblick liegt ein Sinn. Gott, was sagst du mir? Was ist zu tun? Ich bin so verzweifelt, dass du nur nie mit mir sprichst. In jedem Augenblick liegt ein Sinn. Was ist zu tun? Dieser Sinn wird uns nicht im Alltag vom Himmel her erklärt. Er muss gefunden werden und er liegt uns vor den Füßen. Der bekannte Psychologe Viktor Frankl, der als einziger seiner Familie das KZ überlebte, erkannte, dass einige Menschen selbst in der Hölle des KZ einen Sinn für sich erkannten. Und er sagt, die Entdeckung des Sinns war ihre Überlebenskraft. Und diese Entdeckung des Sinns in offensichtlicher Sinnlosigkeit eines KZs ermöglichte dem Menschen zu überleben. Und das war kein genannter Sinn, sondern es war ein gefundener. Frankl fand heraus, dass die Möglichkeit, einen Sinn zu erfüllen, jeweils einmalig ist und die Persönlichkeit, die sie verwirklichen kann, jeweils einzigartig ist. Das heißt, der Sinn liegt dir vor den Füßen und dieser Sinn will von dir aufgegriffen werden. Dieser Flyer, der fiel zu Boden, haben wir eben gesehen. Gott spricht mit dir, keine Zeit. Ich rede zwar ständig darüber, ich sage, Herr, sprich mit mir, aber wenn die Angebote kommen, lass es fallen. Nein, der Sinn muss gefunden werden. Und der Sinn liegt in jedem Augenblick, der dir vor den Füßen liegt. Unser Gewissen bildet dabei, so sagt Frankl, das Sinnorgan. Was ist überhaupt das Gewissen? Frankl sagt, das Gewissen ist ein Sinnorgan. Also das, dass wir erkennen, wo der Sinn des Handels drin steckt. Das Gewissen ist die Fähigkeit, den einmaligen und einzigartigen Sinn, der in jeder Situation verborgen liegt, aufzuspüren, aufzugreifen, anzunehmen oder sich anders zu entscheiden. Dieser Sinn bleibt dem reichen Mann im Gleichnis Jesu verborgen. Er liegt vor seiner Tür, aber er sieht ihn nicht. Er hört nicht hin. Er hört Gott nicht. Obgleich der unentwegt spricht. Lazarus, so die Bitte des Reichen, soll seinen Brüdern bezeugen, dass die Kluft zwischen Leben mit Gott und ohne Gott nur im Diesseits übersprungen werden kann. Er soll ihm bezeugen, dass es dazu der Tat der Liebe bedarf. Aber Abraham winkt ab. Es würde nichts helfen. Selbst eine leibhaftige Totenauferstehung würde nichts bewirken. Und Jesus Christus ist vom Tod auferstanden. Und hat es was bewirkt? Hat es in deinem Leben etwas bewirkt? Darauf kommt es an, sagt Jesus, dass meine Auferstehung, mein Leben in deinem Leben Kraft entfaltet, dass du siehst, was dir vor Füßen liegt, dass du hörst, wie ich zu dir rede. Denn wir können alles wissen, was Gott uns zu sagen hat. Dazu haben wir sein Wort, die Gebote, die Propheten, das Zeugnis Jesu. Dazu haben wir die gute Nachricht, das Neue Testament. Und wir bekommen keine weitere himmlische Aufklärung über das, was hier und da zu tun ist. Wir haben hinzusehen und zu handeln. Es gilt, unserem Gewissen, diesem Sinnorgan zu folgen, das uns keine Garantie gibt, mit unserer Entscheidung richtig zu liegen. Das stimmt. Bis zum letzten Augenblick unseres Lebens wissen wir nicht, ob wir den Sinn unseres Lebens erfüllt haben oder nur geglaubt haben, ihn zu erfüllen. Und wir wissen auch nicht, was Gott uns, was Jesus uns dermaleinst im Himmel sagen wird zu unserem Leben. Gegen diese Ungewissheit können wir nur das Wagnis setzen, unserem Gewissen jetzt zu folgen. Und wenn es etwas von der Liebe zum Nächsten weiß, dann hört es darin, was Gott sagt. Was zu tun ist, das Motiv des Durstes in diesem Gleichnis. Der Reiche hatte Durst und er wollte nur ein bisschen Wasser auf seinen Lippen spüren. Das Motiv des Durstes, also der ausgetrockneten Seele, dieser Sehnsucht nach Leben, nach dem Sinn, der in der Hölle gänzlich verloren ist. Das Motiv des Durstes weist uns im Gleichnis Jesu auf seinen Weg. Der Reiche, der zu Lebzeiten den Durst nach Gott nicht spürte, weil er ihn im Festgelagen seinen Lebensdurst ertränkte, der bekommt zu spät den Durst nach Gott. Denn der Durst nach Gott prägt unser Gewissen, gibt unserem Handeln Sinn. Der Durst nach Gott ist das Hören auf ihn, das Ausgerichtetsein auf seine Fingerweise im Alltag. Er ist es, der uns zur Hilfe anspornt. Dieser Durst nach Gott. Keine 10 Gebote vermögen das und keine 1000 Gebote und nicht die 100.000 Möglichkeiten, die wir haben. Ja, selbst wenn die Toten auferstünden, sagt Jesus, das würde sie nicht überzeugen. Das Einzige, was uns überzeugt, das, was dich verändert, ist, dass du aus der Quelle trinkst. Das Einzige, was dich, was mich, was uns verändert, ist, dass wir aus der Quelle trinken. Dass wir diesen Jesus, den wir um Weisung bitten, auf ihn zu hören lernen, in dem, was wir sehen, das uns vor die Füße gelegt ist. Diese Quelle ist die Begegnung mit dem lebendigen Gott. Jesus ruft uns leidenschaftlich an. Suche Gott, trinke jetzt, warte nicht länger, versäume keine Zeit. Wenn wir die Möglichkeit der Hilfe und der Liebe jetzt versäumen, bleibt keine Möglichkeit zur Kurskorrektur nach dem Tod. Das ist die einfache, klare Botschaft. Durst nach Gott? Freuen wir uns, wenn wir ihn jetzt haben. Beten wir darum, dass wir diesen Durst bekommen. Trinken wir jetzt so viel, wie wir nur können, damit wir den Sinn des Augenblicks erkennen und damit die Bereitschaft zu helfen wächst, da, wo Gott sie will. Da, wo er spricht, gib du dein Amen.
Viele der modernen Anbetungslieder sind ich-bezogen, da geht es um mich. Und für mich schwingt da häufig mit, ja, ich will, dass mein Leben irgendwem gelingt, ich will, dass der Alltag gut läuft. Ich denke, Gott will mehr. Mit Sicherheit will er uns Gutes tun. Aber Gott hat auch den Blick für die, die neben uns sind. Und auch heute werden wir einige Lieder singen, wo das Wort Ich vorkommt, wo wir zu Gott kommen oder ich zu Gott komme. Und ich lade ein, diese Lieder mit dem Blick zu singen, zu hören, den Gott uns vermittelt, mit dem Blick für die, die um uns herum sind. Ich lade dazu ein, aufzustehen.
Sorry. mir, dass sie wie ein Feuer brennt. Ach, die Liebe zu dir neu in mir an, dass dein Heiliger Geist neu in mir beginnen kann. Lass mein Herz mit allem schlagen, denn mit dir kann ich es wagen. Sehnsucht nach dir, Sehnsucht, die mich zu dir drängt, tief in mir. Eine Flamme ganz sanft, und ich wünsch mir, dass sie wie ein Feuer brennt.
Lebendigen Gott. Wann darf ich zu ihm kommen? Wann darf ich ihn sehen?
Jesus, mein Herz schlägt für dich, dein Herz. fall auf meine Knie und gib mich dir ganz hin. Denn Jesus, mein Herz schlägt für dich allein.
Himmlischer Vater, ich wünsche mir, dass es wahr wird, dass unser Herz für dich alleine schlägt. Herr, dass unser Herz von dem erfüllt ist, was dein Wille ist. Herr, dass wir keine bösen Überraschungen erleben, wenn wir bei dir ankommen. Herr, dass du eine Chance hast, dich durch uns hier auf der Welt zu zeigen.
Des Lebens fließt wie ein Strom, vom Himmel her und von Gottes Thron. Es überflutet das dürre Land. Das ist der Segen aus Gottes Hand.
Yeah.
Wir haben noch einige Informationen aus dem Gemeindeleben. Das steht alles hinten auf dem Zettel drauf, den es am Eingang gegeben hat. Aber noch einige Hinweise zusätzlich oder zur Vertiefung. Am nächsten Sonntag, der Gottesdienst, da wird halt eine BO-Gruppe verabschiedet, ein besonderer festlicher Gottesdienst. Und abends um 20 Uhr feiern wir das Abendmahl. Beim Seniorenkreis hat sich da die Terminverlegung doch nicht ergeben. Die Zusammenkunft ist am Donnerstag, den 21. Juni. Und dann sei besonders hingewiesen auf den neuen Alpha-Kurs, der beginnt. Dazu gibt es draußen am Schriftenständer diese Handzettel. Ein Kursus, der sich an alle wendet, die schon in unseren christlichen Glauben hineingeschnuppert haben, die vielleicht noch die Zusammenhänge nicht so sehen, bei denen die Gedanken noch so wie Puzzlestücke liegen und die den Zusammenhang brauchen und was das alles zusammenhält. Dazu eine herzliche Einladung. Das startet am 26. Juni, ist immer dienstags im Gemeindehaus. So. Okay, dann können wir uns gemeinsam erheben zu einem Segenslied. Unseren Ausgang segne Gott. Jetzt nach dem Gottesdienst hier vorne Gelegenheit, sich noch mit jemand in Ruhe zu unterhalten und vielleicht auch für sich beten zu lassen. Draußen im Foyer gibt es Kaffee und Tee und auch die Möglichkeit zu Gesprächen in größerer Runde. Allen einen gesegneten Sonntag und eine gute Woche.